Ja, wir haben ja einmal als FEG einmal im Monat, einmal im Jahr einen speziellen Gottesdienst, wo es um Taufe geht. Dieses Jahr hatte die Rahel das Vorrecht, dass du die Lieder aussuchen konntest. Vielleicht hat sich der eine oder andere gedacht, was sind das alles für Lieder? Kenne ich gar nicht aus dem normalen Gottesdienst. Und, Moment, was fehlt mir noch? Habe ich jetzt, ach, da ist die Predigt. Das ermutigt doch ein bisschen. Wunderbar. Ja. Und du hast dadurch auch das absolute Vorrecht, dass der Predigttext heute über deinen Taufvers geht, obwohl die Predigt eigentlich für uns alle ist, nicht nur für dich. Ja, wenn man so ein Fest hat, hat man viele, viele Vorbereitungen und da muss man viele Sachen arbeiten. Und ich habe festgestellt, dass wir wohnen jetzt seit knapp 10 Jahren, knapp 11 Jahren fast schon, 10 Jahren, wohnen wir jetzt hier. Und ich habe festgestellt, ich habe angefangen mit Renovierungsarbeiten vor 10 Jahren bei uns in unserem Nebengebäude. Und da war ein Teil, das habe ich nicht rausgekriegt. Und das habe ich dann 10 Jahre einfach drin gelassen, in der Wand. Weil ich mir dachte, ach, schert sich doch keiner drum. Aber als jetzt eben die Vorbereitungen für diese Taufe waren, so dachte ich mir, nee, das geht nicht, das Ding da oben. Und da habe ich gedacht, ich brauche das, ich muss das rauskriegen. Deborah und ich haben verzweifelt versucht, diese Schraube zu lösen, haben wir nicht geschafft. Und dann kam mir die Idee eines Trennschleifers oder Flex genannt. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wer von euch alles ist ein total fachkundiger Flex- und Trennscheibenfachmann und meldet sich, also fachkundig heißt im Sinne, er hat mindestens so eine Sicherheit, dass er weiß, wie er es bedient und sonst was. Wer, also, nee, ihr dürft euch mutig melden, das ist ja was Tolles. Also da haben wir hier einen richtigen Profi-Handwerker aus Wilhelmsdorf, den Andi, klasse. Da haben wir da den Julius, aha, ja, das ist wahrscheinlich durch dein Segelfliegen. Der Thomas durch die Fahrschule, der Micha durch was auch immer, der Dieter, weil du deine Fotos bearbeitest, nehme ich an. Dieter ist der Bruder von Annette. Ja, und wer von euch würde jetzt eher sagen, wenn ihr jetzt so ein Ding in die Hand bekommt, wäre er verunsichert? Ah ja, okay. Also, ich kundig erstmal gedacht, rufe ich mal meinen Freund an, meinen Besten natürlich, ne, einen der Besten, rufe ich an, dachte mir, der wohnt in der Nähe. War ein Fehler, habe ich festgestellt, weil A, gab es einige Teile, die dazu fehlten und B, ich habe das Ding nicht an die Hand gekriegt oder überhaupt ans Laufen gekriegt und habe echt an mir verzweifelt. Vor allem, wenn du gecoacht wirst über Telefon und dir jemand das so total selbstverständlich sagt, ja, und du machst und das Ding tut nichts. Denkst du dir, oh Mann, ich habe das sowieso immer einen leichten Minderwert, weil ich einfach da nicht so fachkundig bin. Dann dachte ich mir, aber mein Freund in Volkersdorf, die sind eigentlich sehr ordentlich so, immer im Umgang mit den Geräten, da könnte auch alles dabei sein. Also rufe ich den an. Was mich vor allem verunsichert hat bei dem ersten Freund, den ich angerufen habe, dass er mir eine Flex gab, so sieht das Ding aus übrigens, einen Trennschleifer gab. Wo ich sagte, wofür ist eigentlich diese Scheibe? Weil mir hat schon mal jemand genau, Handwerker genau erklärt, dass es wichtig ist, dass man darauf achtet, die richtige Trennscheibe fürs richtige Material zu haben, auch die richtige Stärke zu benutzen. Weil es gibt die dicken zum Abschleifen, es gibt welche, die speziell sind, um dünne Bleche zu schneiden und es gibt welche, um eben Metall, Stahl durchzuschneiden und welche für Stein. Und die Gefahr ist, wenn du das falsche Material verwendest, dass dir das Ding um die Ohren fliegt und du auch keinen sauberen Schnitt hin legst. Und das Ding ist einfach von der Drehgeschwindigkeit enorm schnell, von daher ist es gefährlich. Ja, aber wie gesagt, die eine Person sagte dann zu mir so schön, das ist eigentlich vollkommen wurscht, mit was du schneidest, Hauptsache durch, ne? Dachte ich mir, klingt jetzt nicht fachkundig, klingt nicht gut. Und außerdem, ich habe den Schlüssel dazu nicht, um das Ding zu lösen. Jetzt bitte ich mal jemanden, der sagt, ich bin jemand, ich bin naturgeschickt, und habe aber noch nie eine Trennscheibe gewechselt. Ihr bekommt dafür folgendes Gerät und ich wünsche mir jetzt, dass du nach vorne kommst und mal zeigst, nur mal, weil ich habe es nicht geschafft, ne? Ich musste ein YouTube-Video angucken. Wer traut sich jetzt und kommt hier vor und sagt, hey, das habe ich sofort drauf, wie man hier die Trennscheibe wechselt? Hä? Ja, und bist mutig, Andi, oder? Das spricht für dich, du. Das spricht. Oh, Elvis, du hast auch Mut, oder? Nee, du hast keinen Mut, okay. So. Also es geht darum, du sollst diese Schraube hier lösen. Du kannst das mit dem Ding machen und du hast keine Anleitung dazu. Und du hast dafür 2 Minuten höchstens, weil es geht alles von meiner Predigtzeit. Naja, ein bisschen Druck braucht man immer. Ja. Ja. Ja, das sieht stimmig aus. Nee. Das ist nämlich nicht eine Sache der Kraft, das habe ich auch festgestellt. Andi, gib es auf. So schaffst du es nicht. Das ist total, du bist super. Also, Applaus für Andi. Andi, allein mir, meiner Seele, hast du so gut getan. Ich hatte so total verzweifelt an dem Ding, rumgebrogelt, rumgemacht und dachte mir, ich will es ja nicht kaputt machen, aber es muss ja irgendwie abgehen. YouTube-Video. Haha, da hinten ist ein Knopf. Huh, ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn man den drückt, dann löst sich die Arretierung wie von selbst und du kannst das Ding losschauen. Denk mir, pff, warum sagt mir das auch keiner? Ne? Andi, du hättest es gewusst, ne? Ja, logisch. Und Dieter, du auch. Jetzt gewusst, also es gibt, wie gesagt, verschiedene Dinge. Die gibt's einfach und man kann sich die ausleihen oder kaufen, aber das heißt noch lange nicht, dass du damit zurechtkommst oder es richtig verwendest. Der Psalm 37 ist auch eine Anleitung, ist etwas, was du im Leben gebrauchen kannst und jeder von euch hat Leben geschenkt bekommen. Jeder von euch will auch, hat ein Ziel. Ich habe gedacht, ich möchte gern die Schraube da abhaben. Ihr habt vielleicht als Ziel, ich möchte ein gelungenes, erfülltes Leben haben. Rahel, du hast dir den Vers gewählt. Ich denke, das ist ein Wunsch, den jeder von uns kennt. Und dann wurschteln wir los. Einfach mal so. Wie wir gerade denken. Wie es geht. Ohne genau irgendwie eine Anleitung zu haben. Wir wurschteln rum, verbrauchen oft viel Kraft dadurch, dass wir nicht wissen, was ist eigentlich der richtige Kniff, die richtige Technik, weil wir manchmal auch den Knopf zum Leben nicht finden. Und dann arbeiten wir so vor uns hin. Dazu stellen wir fest, dass unsere Wünsche oft von der Realität dermaßen weit auseinanderweichen und Dinge, die wir uns eigentlich gedacht haben, so muss es sein. Es muss doch schön aussehen, wenn diese Schraube da oben weg ist oder wenn in meinem Leben die Ehe so richtig funktioniert, die Kinder wohlgeraten, der Hund schön wächst und fröhlich ist, der Garten sich von selbst bearbeitet und so weiter. Aber es klafft einfach auseinander. Dann stellen wir fest, dass wir in einer Gesellschaft sind, wir haben es jetzt 7 hier gesehen, es sind so viele Leute hier und jeder hat ein unterschiedliches Lebenskonzept. Und jeder von euch unterschiedlich wurschtelt unterschiedlich. Allein die Tatsache, wie das jetzt hier mit der Leinwand, das war nicht geplant, ne? Aber habt ihr gemerkt, was wir für Perfektionisten hier in der Gemeinde haben? Oh, da ist das Trapez nicht richtig. Oh, da stimmt was mit der Größe nicht und so. Da wird immer gebastelt. Und mir war klar, dass als ich zu Anita sagte, lass uns mal die Leinwand zur Seite stellen, damit ihr besser gucken könnt, die ja zu faul war, rauszugehen. War eine kleine Kritik, nicht schlimm. Jedenfalls, als wir das da weggestellt haben, habe ich mir gedacht, oh, das gibt ein bestimmtes Problem. Aber dass es so ein Problem ist, wusste ich nicht. Ja? Jeder hat ein anderes Konzept. Vielleicht bist du Perfektionist. Vielleicht bist du jemand, der spontan Lösungen einfach so macht. So, oh, das kriegen wir hin, einfach mal zur Seite schieben. Das Problem ist, wie gesagt, egal ob für deinen Umgang mit deinem Körper, für dein Mannsein, für dein Frausein, für den Umgang mit dem anderen Geschlecht, für den Umgang mit Kindern, für Teenager und sonst was. Wir lernen total viel, aber die meisten wesentlichen Sachen kriegen wir nicht mit, sondern wir nutzen sie einfach oder machen einfach vor uns hin. Ein fettes Problem ist ja nicht nur unser eigenes Lebenskonzept, sondern die Leute, die einen vom Außen reinreden. Das ist vor allem für Teenager empfindlich störend, wenn sie merken, wie stark die Eltern Einfluss nehmen aufs Lebenskonzept von sich und auch immer ihr Lebenskonzept dagegen halten. Das ist spannend. Jeder hat große Herausforderungen und ich finde es total gut, dass wir einen haben, nämlich den Gott, der dich gemacht hat, der genau weiß, welche Herausforderungen auf dich zukommen und auch wie du am Wursteln bist. Und ich bin froh, dass wir solche Zusagen lesen können wie: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens, vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Der Herr sorgt täglich für die, die Recht tun, und was er ihnen gibt, gehört ihnen für immer. Wer den Psalm 37 liest, wir werden gleich den zusammen lesen, der wird staunen, dass es ganz, ganz viele Lebensregeln, Hilfen gibt. Besser als jedes YouTube-Video, wo ich sagen muss, hey, wenn du den liest, dann weißt du, dass du nicht weiter irgendwie alleine wurschteln musst, sondern du bekommst ganz viele praktische Anleitungen und noch jemand, der dich dabei coacht. Und von daher ist es faszinierend. Der David, als er vor 3000 Jahren diesen Brief geschrieben hat, war ja jemand von seinem Lebenskonzept, der jetzt auch, wo man sagen muss, nee, bei dem lief nicht alles super. Wir wissen vielleicht, er war König, okay, das klingt toll, aber guck doch einfach mal an. Er ist aufgewachsen in einer Familie mit vielen Kindern, viele Geschwister und war als Hirtenjunge so unauffällig, dass selbst der eigene Vater nicht auf die Idee kommt, dass er es sein könnte, den Gott gebrauchen könnte. Das heißt, immer unterschätzt worden, sein Leben am Anfang. Dann wird er berühmt dadurch, dass er einfach mutig, spontan eine Entscheidung trifft, zu seiner Überzeugung steht und einen Riesen besiegt. Dann wird er Hofmusiker. Er ist begabt, aber leidet unter den Stimmungsschwankungen von König Saul und das hätte ihm fast das Leben gekostet. Jeder von euch, der schon mal erlebt hat, wie es ist, wenn er irgendwie einen kurz vorher Unfall mit dem Auto erlebt oder gefühlt hat, kennt dieses Gefühl vielleicht oder kann sich rein vorstellen, wie es sein muss, wenn ein Speer auf dich geworfen wird und knapp neben dich einschlägt. Er ist verfolgt, er wird in Flucht geschlagen, er ist ein eifersüchtiger von einem eifersüchtigen König. Er geht ins Ausland, dort ins Exil als Flüchtling, stellt sich dort auch dumm, kommt wieder zurück, wird König, hat seine Familie nicht im Griff. Die Bibel ist sowas von ehrlich, sodass wir viel Positives über David wissen, aber wir wissen eben auch ungeschminkt, dass der Umgang mit seiner Sexualität bzw. mit dem anderen Geschlecht und die Kindererziehung waren jetzt nicht die Sachen, die so super toll herausstechen bei ihm, sondern wir wissen, dass er im Moment der Schwäche eine Nachbarin vergewaltigt und um das Ganze zu vertuschen auch noch ihren Mann umbringt. Wir wissen, dass er einen Sohn hat, der ihn ums Leben bringen will und sogar handfest daran arbeitet, dass er stirbt. Wir wissen aber auch, dass sein Lebenstraum, nämlich für Gott, ein Haus zu bauen als Zeichen, dass Gott unter dem Volk wohnt, dass er das nicht machen kann, dass er in Planung stecken bleibt. Wir wissen aber andererseits auch, dass er erfolgreich ist. Er hat Kriege geführt, er war ein kluger Landesvater und er hat viele, viele Lieder und Gebete, unter anderem Psalm 37 eben verfasst. Und dieser Psalm 37, der ist, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt, unterschiedlich überschrieben. In der Hoffnung für alle oder auch in der Übersetzung, die du gewählt hast, die Neues Leben Übersetzung, da ist es sehr positiv, wie Gott führt und wie er Gott hält. In der Luther-Übersetzung steht das scheinbare Glück der Frevler. Denk nochmal kurz an den Trennschleifer oder Flex zurück. Frevler, Leute, die ihr Lebenskonzept ohne Gott leben, sind wie Leute, die oder sind wie Gegenstände, die vom Werk her hergestellt wurden, aber die dann vollkommen an der Bedienungsanleitung, an den Gebrauchshinweisen, die die Firma gegeben hat, vorbeiarbeiten. Und das ist gefährlich. Du kannst Glück haben, dass du mit deinem Trennschleifer, mit dem du Stein bearbeitest, auch Metall durchkriegst. Du kannst echt Glück haben. Dann danke deinem Herrn dafür, dass du noch alle Finger und alle Augen und sonst was hast. Aber das ist nicht das Normale. Du kannst Glück haben mit deinen Entscheidungen, die du triffst, wenn du sie ohne Gott triffst. Aber dieser Psalm spricht jetzt davon, und das gucken wir uns jetzt mal an. Sorry, ich muss das mal anmachen. Es ist ja klein geschrieben, ja, ich weiß. Aber wer mitlesen kann, der sollte es jetzt tun. Und ich habe mir es folgendermaßen gedacht, ich brauche erstmal eine mutige Seite. Ich nehme euch, ihr seid die mutige Seite. Ihr müsst das lesen, was immer kursiv und eingerückt ist. Warum mutig? Also nicht, es geht nicht um gelb, sondern so um kursiv. Das sind, also merkt ihr gleich. Mutig deswegen, weil dieser Psalm unangenehmerweise nicht nur so schöne Verse enthält wie diesen Vers 5, aber ich möchte euch das nicht ersparen, weil es wichtig ist zum Gebrauch deines Lebens, dem richtigen Verständnis, zu wissen, dass es auch Antikonzepte gibt, die nicht gut sind. Und die rechte Seite, also ihr hier, die ihr hier sitzt, ihr lest die Seite, die sehr viel Texte hat, die man jetzt nicht so fröhlich rausposaunt, wo man sich unbedingt auf den Marktplatz stellt und das sagt. Ihr dagegen, ihr habt den Vorteil, ihr habt viele, viele schöne Zusagen, die ihr dann laut sagen könnt, auch ein paar kleine drin. Ich habe also extra entschieden, weil ich mir dachte, wem kann man das zumuten? Also wer jetzt mitlesen kann, wir machen es einfach so. Ihr hier fangt an, ich lese bei euch mit und ich lese auch bei euch mit, aber mir ist es wichtig, dass wir jetzt mal 40 Verse am Stück lesen, weil der ganze Vers, oder der Vers, den Rahel rausgesucht hat, ist eingebettet in diese Gebrauchsanweisung Gottes. Wir fangen mal an. Eure Seite. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen, beneide die nicht, die Unrecht tun. Denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Vertrau auf den Herrn und tu Gutes. dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages, und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen, ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Denn die Bösen werden vernichtet werden, aber die Menschen, die auf den Herrn trauen, werden das Land besitzen. Es dauert nicht mehr lange und der Gottlose wird verschwinden. Du wirst ihn suchen, doch er wird nicht mehr da sein. Oh, Mist. Ah, den Armen wird dann das Land gehören und es wird ihnen gut gehen und sie werden in Frieden leben. Der Gottlose plant Böses gegen den, der Gott gehorcht. Er verspottet und verhöhnt ihn. Doch der Herr lacht nur darüber, denn er weiß, dass der Tag des Gerichtes kommt. Die Gottlosen ziehen ihre Schwerter und spannen die Bögen, um die Armen und Unterdrückten zu töten, um die, die aufrichtig sind, zu ermorden. Doch am Ende wird man ihnen ihre eigenen Schwerter ins Herz stoßen und ihre Bogen werden zerbrochen werden. Es ist besser, Gott zu lieben und wenig Besitz zu haben, als Gott zu verachten und viel zu besitzen. Denn der Herr zerbricht die Macht der Gottlosen, aber um die, die ihn lieben, kümmert er sich. Der Herr sorgt täglich für die, die Recht tun, und was er ihnen gibt, gehört ihnen für immer. Sie werden in schweren Zeiten nicht umkommen, und selbst in Hungersnöten werden sie mehr als genug haben. Die Bösen dagegen werden zugrunde gehen. Die Feinde des Herrn verwelken wie die Blumen auf dem Feld. Wie Rauch, der sich auflöst, vergehen sie. Danke. Die Bösen borgen und zahlen nicht zurück, aber die auf Gott vertrauen, geben großzügig. Menschen, die der Herr segnet, werden das Land besitzen, aber die Menschen, die er verflucht, werden sterben. Der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die auf Gott vertrauen vergessen wurden oder dass ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Wende dich vom Bösen ab und tu Gutes, dann wirst du für immer im Land wohnen. Denn der Herr liebt Gerechtigkeit und wird die, die ihm treu sind, niemals verlassen. Er wird sie für alle Zeiten bewahren, aber die Kinder der Bösen werden vernichtet. Die Gottesfürchtigen werden das Land besitzen und für immer darin leben. Ein Mensch, der zu Gott gehört, redet weise und gerecht. Noch einmal, Wolfgang. Das Gesetz seines Gottes trägt er in seinem Herzen, darum weicht er nicht vom richtigen Weg ab. Die Gottlosen warten auf eine Gelegenheit, die Gottesfürchtigen zu töten. Doch der Herr wird ihre Pläne durchkreuzen und nicht zulassen, dass die, die auf ihn vertrauen, verurteilt werden, wenn sie vor dem Richter stehen. Hoffe auf den Herrn und befolge seine Gebote, dann wird er dich ehren und dir das Land schenken und du wirst sehen, wie er seine Feinde vernichtet. Habe einen gottlosen Menschen gesehen voller Gewalt, der war mächtig wie ein üppiger Baum. Doch als ich wieder hinsah, war er fort und ich konnte ihn nicht finden. Schau auf die, die ehrlich und gut sind, denn vor denen, die den Frieden lieben, liegt eine wunderbare Zukunft. Die Gottlosen aber werden vernichtet werden, sie haben keine Zukunft. Der Herr hilft denen, die ihm vertrauen. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Der Herr hilft ihnen und rettet sie vor gottlosen Menschen. Er rettet sie, weil sie bei ihm Schutz suchen. Wow, 40 Verse. David hat das geschrieben und er hat Gott vertraut. Aber er hat viel erlebt. Er hat erlebt beide Seiten. Menschen, auch sich selbst, wenn er lebt und sein Leben gebraucht hat, wie jemand, der einen Flex gebraucht und gar nicht weiß, wie es funktioniert. Und er beschreibt es hier. Er hält ein leidenschaftliches Plädoyer dafür zu sagen, leb im Vertrauen mit Gott. Du hast es eben nochmal gesagt, Rahel, und festgemacht. Ich will auf Gott vertrauen. David hat Gott seinen Lebensweg anvertraut, obwohl er, wie gesagt, viele Sachen erlebt hat, die er in dem Psalm hier verarbeitet hat. Warum macht er das? Wie kann ich denn meinen Lebensweg Gott anvertrauen? Vielleicht denkst du dir, mein Lebenskonzept ist gut und ich wurschtel weiter vor mich hin. Wir laden dich ein, weil Gott dich einlädt. Leb dein Leben so, dass es gelingt. Leb dein Leben so, wie Gott dich gemacht hat. Und darum ist das Erste, warum Gott vertrauen? Weil er ist dein Schöpfer. Wir lesen von Anfang an in der Bibel, dass Gott nicht nur das Universum, die Erde und alles Leben geschaffen hat, sondern eben auch dich. Und das nicht zufällig, planlos, absichtslos. Es ist kein wissenschaftlicher Bericht. Und mir geht es jetzt hier auch nicht in eine Diskussion gegen Evolution oder sonst was. Aber der Gedanke, dass du zufällig, ohne Plan und es einfach zusammen entstanden ist, den finde ich, den dürfen wir gerost verwerfen und das ernst nehmen, was hier steht, dass hinter allem ein Gott steht, der genau weiß, wie du leben sollst. Hinter jedem Naturgesetz, hinter all dem, was funktioniert, hinter den Bäumen, den Tieren, den Sternen, dass jeder Einzelne so gemacht ist. David drückt es an anderer Stelle aus, dass er sagt, du hast mich erschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit großer Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich alle Taten, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen Gestalt annahm. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Was für eine schöne Zusage, Baby, oder? Du bist jetzt, glaube ich, die Einzige mit Baby im Bauch heute hier, ne? Ist doch cool, oder? Ah, Annika, du bist auch da. Halleluja, schön. Super. Zwei, die ist doch eine coole Zusage. Schon im Verborgenen bei euch drin, weiß Gott, und er plant es und er sieht viel besser als jedes Ultraschall und jedes andere technische Gerät. Es ist unglaublich. Mein Leben ist kein Zufall, ich bin gewollt und einzigartig gemacht von Gott. Deswegen kann ich ihm vertrauen, weil er mein Schöpfer ist. Das Zweite ist, ich kann ihm vertrauen, weil er derjenige ist, der nicht nur mein Schöpfer ist, sondern auch mein Erlöser, mein Befreier. Er schenkt mir also nicht nur irgendwie ein kurzes irdisches Leben, egal wie lange es sein wird, sondern er schenkt mir ein Leben mit einer Qualität, wo ich weiß, dass der körperliche Tod nicht der Schlusspunkt ist, sondern es ist ein Doppelpunkt und es geht unendlich weiter und in einer ganz anderen Existenz bei ihm. Und dafür hat er sich alles bezahlt. Den Preis, den Judas bekommen hat, ist der Preis, den man zahlte, um einen Sklaven auf dem Markt zu kaufen. Und Gott hat diesen Preis bezahlt, indem er sagt, damit du frei leben kannst und dich nicht anklagen musst unter den gesellschaftlichen Lebenskonzepten der Welt, unter dem Druck, den dir deine Eltern oder du dir selbst machst, du bist frei. Warum? Weil er für dich gestorben ist. Und das ist der Preis, den er bezahlt hat, weil er sagt, ich möchte kein Gott sein, der mit Gefangenen lebt. Ich sterbe für meine Geschöpfe, damit sie merken, wie ich sie lieb habe und frei leben können. Und der dritte Grund, warum ich sage, Gott ist derjenige, dem ich vertrauen möchte, so wie das hier David und auch Rahel heute hier zum Ausdruck gemacht haben, ist, weil er ein Beistand ist. Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken, damit ich... Okay, ich bin gleich fertig. Alle Menschen, die an Jesus glauben und dieses Geschenk von ihnen vertrauensvoll angenommen haben, die bekommen zugesagt, im Zeichen auch speziell nicht nur in der Taufe, aber auch eben mit der Entscheidung für Jesus, dass sie diesen Beistand haben, den Fürsprecher, den Helfer, den Anwalt, der da ist. Und Anita hat es eben so schön gesagt und gebetet, weil Jesus in dir drin ist, bist du nicht allein. Und deswegen kann ich mutig zum Arzt, mutig in Prüfungssituationen, mutig vor entspannten Situationen, wo vor angespannten Sachen. Ich kann da reingehen, weil ich weiß, er lässt mich nie allein, er lässt mich nicht im Stich. Diese unendliche Kraft und Weisheit darf ich durch seinen Heiligen Geist haben. Und ich bin total froh,
dass ich mit meinen 51 Jahren von dieser Kraft lebe. Und dieser Vers 25 im Psalm 37, wo steht, ich habe in meinem Leben mit Gott noch nie erlebt, dass er mich im Stich lässt, das finde ich, das kann ich für mich hier genauso bekennen, sagen, wie David es sagt, obwohl ich genauso viele Dinge benennen kann, wo ich im Moment der Situation gedacht habe, was soll der Mist jetzt? Ich kann damit nichts anfangen. Und ich bin froh für all die Dinge, die ich erlebt habe in meinem Leben, auch wenn sie schwer waren, gerade die sind die Sachen, wo ich gemerkt habe, dass Gott da ist. Und das sind für mich unüberwindliche Gründe, warum ich Gott vertrauen möchte. Und wie das konkret geht, ist relativ einfach. Dazu nochmal diese Hand. Das erste ist, leb einfach in dieser Beziehung mit Jesus. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn du wissen willst, wie dein Leben funktioniert, frag den, der dich gemacht hat. Frag nach. Du bist nicht von Geburt an, also ich bin nicht von Geburt an automatisch mit Annette verbunden gewesen, sondern ich musste sie fragen, kennenlernen, lieben lernen. Und wir sind jetzt dieses Jahr 25 Jahre verheiratet. Das habe ich nicht von Geburt an bekommen. Auch du hast nicht von Geburt an, obwohl du von Gott geschaffen wurdest und von dieses im Herzen haben, hast du keine natürliche Beziehung zu Gott, sondern du musst dich selbst darum mühen, du musst deine Hand ausstrecken und sagen, Herr, ich möchte mit dir leben. Und er zieht dich zu sich, damit du mit ihm leben kannst. Das Zweite ist, du kannst auf diesen Weg gehen und ihm vertrauen, wenn du in der Bibel liest. Und zwar, meiner Frau vertraue ich ja auch, weil ich sie kenne. Aber Gott kennenlernen kann ich nur, wenn ich viel von ihm weiß. Ich selbst bin jemand, der gern, ich habe so meine Lieblingsserien und ich merke, dass ich manche Lieblingsserie, da verpasse ich keine Folge, keine Staffel und ich kann die auch am Anfang wieder gucken und ich kann die zwischendurch gucken und ich kann die zwischendurch gucken. Und ich beobachte, dass es nicht nur so bei mir ist, sondern dass es bei jungen Menschen, bei Jugendlichen, bei uns in der Familie, bei einigen so ist. Und ich wünsche euch, dass es euch mit der Bibel genauso geht, dass ihr sagt, ey, ich will keine Folge verpassen. Ich will Staffel für Staffel mitbekommen. Und wenn ich wieder anfange von vorne, lest in der Bibel täglich. Das bringt euch mehr als Grace Autonomy oder was weiß ich, Thors Hammerstoß oder bla und blub, was es alles gibt. Es gibt ja immer mehr, das ist schön. Aber wenn du für dein Leben was brauchst, damit dein Leben funktioniert, dann lies die Bibel. Das Dritte ist, rede mit Gott. Schütte in deinem Herz aus, sag, wie es dir geht. Das Vierte ist, lass los. Wenn du diesen Weg gehen willst, Rahe, dann musst du Sachen loslassen. Erwartungen an andere, Erwartungen an dich selbst. Und Gott fragen, hey, was sind eigentlich deine Erwartungen an mich? Lass deine eigenen Vorstellungen und Pläne vom Leben los und lass deine Hände hin und lass dich beschenken von Gott, der dir so viele Möglichkeiten schenkt und mit dir geht. Lass deine Sorge um die Zukunft, deinen Egoismus, deine Kraft, deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein Ansehen, lass es einfach bei Gott, lass es los und verlass dich nicht drauf. Und das ist nicht leicht, weil wir haben alle unseren Plan und unsere Vorstellung, wie der andere zu sein hat und am besten auch wir selbst. Aber die stärkste Erfahrung neben Bibellesen, neben dieser persönlichen Beziehung und neben Beten ist, dass man lernt, Sachen loszulassen und zu vertrauen. Und das Letzte ist, lass dich durch Erfahrungen ermutigen. Das heißt, probier es doch aus. Es wäre total bescheuert gewesen, wenn ich mir jetzt die Flex von dem Wolfgang ausgeliehen hätte und hätte mir gedacht, hey, toll, dass ich die von Wolfgang Matthias hier habe. Hätte die es genommen, hätte es bei mir zu Hause hingelegt. Mist, da fällt mir ein, mit der Motorsäge von denen habe ich so gemacht. Ich habe es mir noch nicht getraut zu verwenden, die habe ich bestimmt schon einen Monat jetzt. Falls ihr die Motorsäge sucht, ich habe sie. Aber das nützt dir nichts. Wenn ich sie da liegen habe, da ist das Ding immer noch drin. Dein Leben kann nur gelingen, wenn du Erfahrungen machst und wenn du den Mut hast, einfach mal Gottes YouTube anzugucken, wie funktioniert denn dein Leben, lies die Bibel und dann fang an. Das sah nicht schön aus, was ich gemacht habe. Also alle, die das bei mir mal angucken wollen, wie man mit der Flex nicht umgeht, schaut mal. Aber diese Erfahrung hat mir weitergeholfen. Der nächste Schnitt wird besser. Wer möchte, bei dem probiere ich es aus. Ich bete für uns. Lieber Vater, wir stehen hier als Leute, die eingeladen sind, von dir der Führung zu vertrauen. Und ich wünsche mir, dass du uns schenkst, dass wir das nicht nur einfach hören, sondern eine Antwort geben. Dass wir unser Leben nicht vor die Wand fahren, sondern dass wir, egal wo wir stehen, wie alt wir sind oder was wir machen, dass wir mit dir leben und diese Entscheidung einfach feststellen, was es bedeutet und was es für ein Gewinn ist und was für ein Segen. Amen.